Liebe Gemeinde, tut er es oder tut er es nicht? Geht er in die Telefonzelle rein und erlebt dann, dass das Licht angeht, dass er telefonieren kann? Oder bleibt er doch draußen stehen und guckt nach dem Lichtschalter und findet ihn irgendwie nicht und denkt, er wird es so vielleicht nie rausfinden? Wir werden heute über die Auferstehung nachdenken in der Predigt. Ich glaube, das ist für die meisten von Ihnen keine Überraschung. Und ich würde gerne diese Predigt unter Gottes Segen stellen. Ich möchte beten und wenn es euch möglich ist, dann steht bitte dazu auf. Herr Jesus Christus, wir kommen jetzt vor dich und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst. Wir bitten dich, dass du deine Auferstehungsbotschaft für uns heute erfahrbar machst, dass wir dich jetzt hier wirklich erfahren, dass du uns zeigst, dass du real bist, dass du bei uns das Licht anknipst, wenn das noch nicht so ist, und dass wir Erfahrungen mit dir machen, mit dem, von dem wir glauben, dass er heute lebt und dass er heute hier ist. Amen. Amen. Einige von euch und von Ihnen wissen das. Ich hoffe mal, so 10 Tagen oder so bin ich vielleicht Vater. Und wenn man Vater wird, dann ist das eine geniale Gelegenheit, für andere Menschen einem Tipps zu geben. Ja? Also können wir gleich mal ausprobieren beim Kaffee trinken. Da kommen Leute zu einem und die sagen einem dann was. Ja? Die sagen dann so etwas wie, ja, mit dem Schlafen ist jetzt vorbei nachts. Ne? Oder sowas wie, ja, nie mehr Ruhe. Ja? Die nächsten 20 Jahre, genießt das nochmal. Oder sie sagen sowas wie, ah, du wirst für alles entschädigt werden und du kannst dir dein Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht wischen, wenn das Kind da ist und so weiter. Aber all das, was die Leute sagen, hat eigentlich einen Kern. Sie sagen, das, was da jetzt kommt, das ist auf jeden Fall ein einschneidendes Ereignis. Das wird dein Leben völlig verändern. Das wird nicht mehr so sein wie vorher. Und mit Ostern ist das genauso. Ostern ist auch ein wirklich einschneidendes Ereignis. Also ein Ereignis, was Dinge verändert. Ein Ereignis, was unser Leben verändert. Ein Ereignis, was eine neue Wirklichkeit schafft. Vorher war ich kein Papa, danach bin ich Papa. Jesus ist tot, Jesus ist auferstanden. Und weil es wirklich eine ganz neue Wirklichkeit ist, über die wir an Ostern nachdenken, deswegen brauchen wir auch ein bisschen Zeit heute Morgen. Ja? Das heißt, die Predigt, die wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, weil wir Zeit brauchen, uns anzuschauen, was heißt das eigentlich, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und wir nehmen uns die Zeit, indem wir auf verschiedene Berichte aus der Bibel hören, die davon sprechen, wie Jesus Menschen erschienen ist und die dann auch uns heute sagen können, was das für uns bedeutet. Und ich lese uns noch einmal die Geschichte, die wir auch schon am Anfang des Gottesdienstes gehört haben, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 1 bis 11, und Sie können das auch hinten mitverfolgen. Am Sonntagmorgen dann, in aller Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie beschafft hatten, und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt war. Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nicht mehr da. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich 2 Männer in strahlend hellen Gewändern zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und wagten nicht, sie anzusehen. Sie blickten zu Boden. Die beiden sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Erinnert euch an das, was er euch schon in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den Menschen, den Sündern, ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden und am 3. Tag vom Tod auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte. Sie verließen das Grab und gingen zu den 11 und allen übrigen, die bei ihnen waren, und berichteten ihnen alles. Es waren Maria aus Magdala und Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, sowie die anderen Frauen, die mit ihnen am Grab gewesen waren. Als die Frauen den Apostel sagten, was sie erlebt hatten, hielten die es für leeres Gerede und wollten ihnen nicht glauben. Liebe Gemeinde, das ist das Erste. Jesus ist auferweckt worden, so sagt es uns dieser Text. Da kommen einige Frauen am Ostermorgen zum Grab von Jesus und sie wollen ihm die letzte Ehre erweisen, sie wollen ihm einen Gefallen tun. Und der Jesus, dem sie jahrelang nachgereist sind, dessen Wunder sie gesehen haben, dessen Reden sie gehört hatten, der Jesus, von dem sie geglaubt hatten, das ist bestimmt der Retter, den Gott uns geschickt hat, den Jesus gibt's nicht mehr. Der Jesus ist tot. Und ihr Meister und ihr Lehrer stirbt nämlich den Tod eines Verbrechers. Jesus, von dem sie geglaubt hatten, der wird uns befreien, der konnte sich noch nicht mal selbst befreien und nicht vom Kreuz herunterkommen. Ihre Hoffnung, die sie in Jesus gesetzt haben, die sind alle zerschmettert. Und das Einzige, was sie jetzt noch wollen, ist Jesus noch einmal sehen. Das heißt, sie suchen ihn, sie suchen nach Jesus. Aber die Suche nach Jesus, die verläuft sich irgendwo im leeren Grab. Das, was sie für Jesus tun wollten, das können sie jetzt auf einmal gar nicht mehr tun. Sie kommen zum Grab und nichts. Jesus ist nicht mehr da. Da, wo sie ihn hingelegt hatten, als sie ihn begraben hatten, da ist er auf einmal nicht mehr. Er ist weg. Und diese Frauen suchten also nach Jesus. Sie wollten ihn noch einmal sehen, aber sie können ihn nicht mehr finden. Und ich glaube, vielleicht geht es uns Menschen auch ganz ähnlich wie diesen Frauen. Ich glaube, wir haben ein echtes Interesse auch, vielleicht wenn wir nicht so oft zur Kirche gehen, wir haben ein echtes Interesse danach zu wissen, wer ist denn dieser Jesus? Wir sind auch manchmal auf der Suche nach Jesus. Wir sind fasziniert von der Person von Jesus von Nazareth. Jedes Jahr kommen immer wieder die gleichen Ausgaben raus, im Fokus, im Spiegel, im Stern, sind immer wieder die gleichen Sachen. Wer ist Jesus von Nazareth? Was ist mit Ostern? Was ist mit Weihnachten? Und wir suchen diese ganzen Informationen, weil wir wirklich Jesus suchen wollen, weil wir ein Interesse an ihm haben. Aber so richtig herankommen an Jesus tun wir durch den Spiegel und den Fokus oft nicht. Auch nicht durch das Fernsehen und auch nicht durch Galileo Mystery. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, genau wie die Frauen am Ostermorgen vielleicht an der falschen Stelle gesucht haben. Genauso wie der Mann hier eben gerade an der falschen Stelle nach dem Licht gesucht hat in der Telefonzelle, so suchen auch wir manchmal an der falschen Stelle nach Gott. Denn wir suchen manchmal nach Gott nur mit unserem Kopf, allein mit unserem Denken. Und die Engel sagen den Frauen am Grab etwas ganz Interessantes. Die stellen sie nämlich eine Frage. Und die Frage heißt, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Oder anders ausgedrückt, warum sucht ihr denn einfach nur menschlich danach, Jesus Christus wiederzusehen? Klar, ein Mensch, der stirbt, den sucht man an der Stelle, wo wir ihn begraben haben. Aber was ist, wenn Jesus mehr ist als ein Mensch? Jesus war mehr als ein guter Lehrer, ein Rabbi. Er war mehr als ein Zimmermann aus Nazareth, der einige Heilungen vollbracht hat. Er war mehr als ein Mensch. Er ist der Messias. Das bedeutet, der, der von Gott gesandt ist. Jemand, der von Gott beauftragt ist. Und der ein Leben auf dieser Erde gelebt hat, das dem Willen Gottes entspricht. Und er ist der Auferstandene. Und wenn wir an diesen auferstandenen Jesus herankommen wollen, dann dürfen wir ihn nicht nur menschlich suchen, sondern dann müssen wir ihn göttlich suchen. Dann reichen unsere naturwissenschaftlichen Methoden nicht aus, um den auferstandenen Jesus zu begegnen, sondern dann brauchen wir eine Offenheit für diese ganz neue Realität, die seit Ostern besteht. Und weil das so ist, deswegen benutzt die Bibel ein ganz bestimmtes Wort. Wenn der Apostel Paulus sagen will, da sind Menschen dem auferstandenen Jesus begegnet, dann drückt er das anders aus als sonst. Dann benutzt er ein Wort, was man übersetzen kann mit, er wurde ihnen sichtbar gemacht. Das heißt nicht, die haben den einfach gesehen, oh, da ist er ja, so wie ich jetzt hier Michael Läufkind sehe, hallo Michi, ja? Sondern da steht, er wurde den Menschen sichtbar gemacht. Und das heißt, wenn wir dem auferstandenen Jesus begegnen wollen, auch heute Morgen hier, dann geht das einfach nicht von uns aus, sondern wir brauchen die Hilfe Gottes. Wir brauchen es, dass Gott uns Jesus sichtbar macht. Es braucht immer die Hilfe Gottes, um Jesus wirklich zu finden. Es braucht zum Beispiel Boten Gottes, die den Frauen am Ostermorgen sagen, was sucht ihr denn den Sohn Gottes bei den Toten? Und weil der Auferstandene eben göttlich ist, dann sind wir eben auch darauf angewiesen, dass Gott ihn uns zeigt, dass Jesus uns sichtbar gemacht wird. Und das ist genau meine Hoffnung für diesen Gottesdienst. Wenn wir singen, wenn wir beten, wenn wir jetzt auf diese Predigt hören, dass das alles dazu dient, dass wir heute Morgen hier Jesus sichtbar machen können. Dass wir eine Begegnung haben mit Jesus, dem Auferstandenen. Und dazu lade ich Sie und lade ich dich ein, wenn wir jetzt weiter darüber nachdenken, dich dafür zu öffnen, zu sagen, wenn das wirklich stimmt, dass Jesus auferstanden ist, und wenn das stimmt, dass er lebt, dann bin ich bereit, mich dieser Wirklichkeit zu stellen und bin auch bereit, eine Erfahrung mit ihm zu machen. Denn, liebe Gemeinde, ich glaube, viele von uns können das manchmal nicht glauben. Denen geht das so wie dem Mann hier im Anspiel. Jesus von den Toten auferstanden, ich glaube, das ist unglaublich. Und diese Reaktion ist ganz normal. Wenn etwas so Neues, wenn etwas, was noch nie da gewesen ist, in unsere Welt reinbricht, dann können wir nicht einfach sagen, ja, das ist bestimmt so, sondern dann sind wir erstmal total perplex. Und es sind genau die gleichen Gedanken, die auch die Frauen hatten, die auch die Jünger hatten. Die Jünger haben gesagt, das, was die Frauen reden, das ist Dillenburger Dorfgeschwätz. Das hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Die lügen. Diese Frauen lügen. Das kann ich nicht glauben. Und gerade weil das so schwer zu begreifen ist, dass Jesus wirklich lebt, deswegen sagt uns die Bibel, hat Jesus sich 40 Tage Zeit genommen nach der Auferstehung, um mit Menschen zu reden, um seinen Jüngern zu begegnen, um ihnen zu zeigen, hallo, ich bin's. Derjenige, den ihr vorher gekannt habt, der lebt jetzt. Ich bin bei euch. Und genauso wie er sich damals Zeit genommen hat für Leute, die zweifeln, für Leute, die das nicht so leicht glauben können, genauso viel Zeit nimmt er sich heute auch. Und das ist meine Zusage an Sie, wenn Sie zweifeln, dass Sie wissen, Jesus nimmt sich auch heute Zeit für Sie. Jesus will diese Zweifel in Ihrem Leben auch ausräumen. Und ich glaube, einige Zweifel, auch wie bei dem Mann hier, der am Dillenburger Bahnhof steht, die sind ein bisschen hausgemacht, die machen wir uns selbst. Die rühren nämlich daher, dass wir versuchen, das Unerklärliche mit wissenschaftlichen Methoden erklären zu wollen. Aber das geht einfach nicht. Und auch die Schriften der Bibel, die sagen zum Beispiel überhaupt nichts darüber aus, wie genau jetzt Jesus auferstanden ist. Wie Jesus auferstanden ist, ist eigentlich völlig belanglos, weil da war auch keiner dabei, ja, der war ja allein im Grab. Das interessiert die Leute gar nicht. Was die Leute interessiert, ist, dass er auferstanden ist. Was die Bibel interessiert, ist, dass Leute bezeugen, wir haben diesen Menschen wieder gesehen. Wir haben Jesus wieder gesehen. Dieser Jesus, dessen Reden wir vorher gehört haben, dem wir zugehört haben, der mit uns gelebt hat, der lebt jetzt wieder. Und das heißt, die Zeugen der Bibel, die wissen nicht, wie Gott das gemacht hat. Aber die versuchen es auch nicht zu erklären, sondern sie vertrauen der Person, die Gott von den Toten auferweckt hat. Gott hat seine Macht an Jesus Christus gezeigt und genau deshalb vertrauen sie ihm auch, auch wenn sie nicht erklären können, wie er auferweckt worden ist. Das ist also das Erste. Jesus ist von den Toten auferweckt worden, so sagt uns das die Bibel. Und die Frage ist, und jetzt? Hat es was mit meinem Leben zu tun? Hat es was mit Ihrem Leben zu tun, dass Jesus auferweckt worden ist? Und es hat es. Die Bibel sagt ziemlich viele Sachen darüber und wir wollen heute Morgen nur über zwei Sachen nachdenken, die daraus folgen. Also was ist, wenn Jesus auferweckt worden ist? Und das ist nämlich der erste Punkt. Jesus ist auferweckt worden und deshalb werden auch wir mit Jesus auferstehen. Als Christen, als Menschen, die mit Jesus leben, haben wir nämlich eine Hoffnung. Das, was die jüdischen Gläubigen zur Zeit von Jesus erst erwartet haben, ganz, ganz spät, also am Ende der Zeiten, also irgendwann einmal, dann wird Gott die Toten auferstehen lassen. Und genau das, was irgendwann einmal geschehen wird, Das hat Gott in Jesus schon bereits in unserer Geschichte einmal getan. Und darauf beruht unsere Hoffnung als Christen. Weil Gott schon einmal seine Macht an Jesus gezeigt hat, deshalb können wir auch darauf vertrauen, dass er das auch bei uns tun wird. Wenn die Lottozahlen vorgelesen werden, so in den Nachrichten, so ZDF oder ARD, dann folgt immer der Satz, diese Angaben wie immer ohne Gewähr. Damit meint man, dass Gundula Gause, Ulrich Wickert, wer auch immer das vorliest, der übernimmt keine Verantwortung dafür, dass diese Informationen verlässlich sind, dass das, was dort gesagt wird, auch wirklich zutrifft. Aber der Apostel Paulus, der sagt über die Hoffnung, die wir als Christen haben, etwas anderes. Im 1. Korintherbrief schreibt er, nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden. Und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Das heißt, dass Jesus bereits von den Toten auferstanden ist, das macht uns zuversichtlich, dass der Tod nicht das letzte Wort hat in unserem Leben. Und ein paar Verse später, da wird Paulus sagen, Jesus wird den letzten Feind des Menschen, er wird den Tod einmal besiegen. Und die Gewähr dafür, dass er das tun wird, ist, dass Gott ihn schon auferweckt hat und dass wir heute mit ihm eine Begegnung haben können. Ich weiß nicht, wer von euch und wie viele von Ihnen Videospiele spielen. Vielleicht können wir mal eine Umfrage machen. Wer hat schon mal ein Videospiel gespielt, so Computer? Ne? Ja, ich muss das doch erklären. Ja? Also die meisten Videospiele, zumindest die alten, so Super Mario, Luigi und sowas, die sind so aufgebaut, dass es immer verschiedene Level gibt, also verschiedene Ebenen mit mit meist unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und das wird nach oben hin immer schwieriger. Also Level 1 ist einfach, Level 2 und so weiter, es wird immer schwieriger. Und am Ende vom letzten Level gibt es in der Regel den sogenannten Endboss oder den Endgegner. Also am Ende des letzten Levels wartet immer jemand, der am schwierigsten zu besiegen ist. Und unsere Hoffnung als Christen, die gleicht ein bisschen so einem Videospiel. Nicht ein Videospiel, in dem wir alleine alles machen müssen, sondern ein Videospiel, in dem wir jemandem nachfolgen. Und dieser jemand, der hat den Endgegner, den wir eigentlich gar nicht besiegen können, den hat er schon längst besiegt. Und deshalb dürfen wir ihn auch, während wir durch die ganzen Levels in unserem Leben springen, dürfen wir auf all den Leveln ihm immer wieder vertrauen, weil wir wissen, die schwierigste Aufgabe, die hat er schon gemacht. Und das macht uns zuversichtlich, auch schon in unserem Leben die Herausforderungen mit ihm anzugehen. Und das ist so, auch wenn wir das nicht wissenschaftlich beweisen können, können wir es aber erleben. Wer am Freitag hier war, am Karfreitag, dann hat Pastor Gerd Manke das auch gesagt, das Evangelium ist nicht nur Worte. Das Evangelium ist Kraft, Macht, etwas, das etwas auslöst, etwas, das Dinge in Bewegung setzt, etwas, das Menschen verändert. Das Evangelium ist Kraft. Und weil das so ist, weil Jesus lebt, deswegen ist diese Kraft heute, wenn das stimmt, auch noch erfahrbar. Deswegen kann uns Jesus heute auch noch begegnen, weil die Auferstehung etwas Reales ist, etwas Wirkliches. Und so ist das nämlich, wenn Sie mit Jesus Christus leben, wenn wir ihm vertrauen, dann gilt das, was er für uns getan hat, auch für Ihr Leben. Sein Leiden und Sterben am Kreuz ist für Sie geschehen, damit Sie Vergebung Ihrer Schuld haben, damit wir wieder mit Gott in Kontakt kommen können. Und genauso wie das Kreuz eine Bedeutung für uns hat, so hat auch die Auferstehung eine Bedeutung für uns. Nämlich wenn wir darauf vertrauen, dass Gott in Jesus unsere Schuld getragen hat und auch die Strafe der Schuld, den Tod, besiegt hat, dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass das für uns genauso gilt, dass er auch für uns den Tod besiegt hat. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir, wenn wir einmal sterben werden, auferstehen werden. Ich denke, dieser Punkt ist vielen noch geläufig, dass man sagt, die Auferstehung hat eine Folge, und zwar, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir nach dem Tod nicht im Grabe bleiben werden, sondern dass es einen Punkt gibt, an dem Gott auch die Toten auferweckt. Aber Die Auferstehung hat, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach gar nicht so viel mit dem Sterben zu tun. Weil Gott geht es nicht nur darum, dass wir eine Perspektive haben, wenn wir mal nicht hier auf der Erde sein sollten, sondern Gott geht es immer um das Leben. An einer Stelle sagt Jesus mit Leuten, die ihn eine Frage stellen, sagt er, ihr habt das nicht verstanden. Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Das heißt, die Frage, wo wir nach dem Tod sein werden, ist eine wichtige Frage, aber es ist nicht die einzige Frage in unserem Leben. Ich weiß ja nicht, worüber Sie den ganzen Tag nachdenken. Also ich denke nicht jeden Tag darüber nur nach, wo werde ich nach dem Tod sein. Das ist eine wichtige Frage, aber es ist nicht die einzige Frage. Und es ist auch nicht die einzige Frage, auf die die Auferstehung eine Antwort gibt. Weil Jesus sagt nicht zu seinen Jüngern, nachdem er auferstanden ist, er kommt zu ihnen, er begegnet ihnen, dann sagt er nicht, seid gegrüßt, ihr braucht nie wieder Angst vor dem Tod haben. Das sagt er gar nicht, sondern der sagt ganz andere Sachen. Der sagt, folget mir nach, mache zu Jüngern alle Völker. So wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch, empfangt den Heiligen Geist. Das heißt, Jesus ruft seine Jünger dazu auf, in der Kraft der Auferstehung mit dem Heiligen Geist zu leben. Diese alles verändernde Kraft, die soll in unserem Leben wirkbar werden und nicht erst, wenn wir irgendwann gestorben sind. Und das ist eben das Zweite. Jesus ist auferweckt worden und deshalb können wir auch in der Kraft seiner Auferstehung leben. Und das heißt, liebe Gemeinde, Jesus sagt seinen Jüngern nach dem Tod nicht etwas völlig Neues. Also vor der Auferstehung hat er irgendwas anderes geredet, jetzt ist er auferstanden und jetzt sagt er ihnen wieder was anderes. Nein, der sagt ihnen genau das Gleiche. Das, was er ihnen vorher beigebracht hat, seinen Jüngern, das sollen sie jetzt auch leben. So wie Jesus ein Leben für andere Menschen und im Gehorsam gegenüber Gott gelebt hat, so sollen es jetzt seine Nachfolger auch machen. So wie die Jünger vorher dem Rabbi aus Galiläa gefolgt sind, so sollen sie jetzt dem Auferstandenen nachfolgen. Also das, was Jesus seinen Jüngern im Namen Gottes gesagt hat, das ist nicht unwichtig geworden durch die Auferstehung, sondern genau andersrum. Das wird richtig wichtig. Denn durch die Auferstehung sagt Gott, das, was Jesus euch gesagt hat vorher, das stimmt. Das ist der Weg, den ihr gehen sollt. Hört auf diesen Menschen, weil er hat ein Leben nach meinem Willen gelebt und deswegen habe ich ihn auferweckt. Das heißt, an Ostern hat Gott sich zu dem bekannt, was Jesus sein ganzes Leben lang gelebt und was er gepredigt hat. An Ostern hat Gott das, was Jesus am Kreuz getan hat, für uns nochmal besiegelt. Er sagt, ja, wenn Jesus sagt, ich gehe für die Sünde der Welt ans Kreuz, dann stimmt das, dann stelle ich mich dazu. Und er sagt, wenn Jesus uns Menschen aufruft zur Nachfolge, dann ist das der Weg, den wir in unserem Leben gehen sollen. So wie Jesus gehorsam gegenüber Gott war und den Weg des Dienstes gegangen ist, genauso sollen wir auch leben. Paulus spricht im Philipperbrief an einer Stelle davon und er sagt, wir sollen Jesus und das, wie er gelebt hat, immer vor Augen haben. Er, der Gott war und der nicht dran festgehalten hat, sondern der Mensch geworden ist. Er, der ein Leben für Menschen und für Gott gelebt hat und der am Ende sogar sein ganzes Leben dafür gelassen hat. Das soll unser Vorbild sein. Und das heißt, mit dem auferstandenen Sieger durchs Leben gehen, also wir nehmen nochmal das Beispiel vom Videospiel, ja, mit dem auferstandenen Sieger durch unser Videospiel des Lebens zu gehen, bedeutet, den gleichen Weg zu gehen, den der Sieger gegangen ist. Und der Sieger geht den Weg des Dienstes. Der Sieger lebt ein Leben radikal für Gott und radikal für andere Menschen. Der lebt ein Leben voller Hingabe an andere. Und deswegen ist es gut, dass wir die Dinge, die Jesus uns sagt, in der Kraft seiner Auferstehung umsetzen. Dass wir unsere Feinde lieben und dass wir segnen, die uns verfluchen. Dass wir mit Menschen, zum Beispiel, die eine Behinderung haben, dass wir mit ihnen arbeiten, dass wir sie annehmen, dass wir ihnen die Liebe Gottes zeigen in Worten und in Taten. Dass wir mit Straffälligen arbeiten oder auch mit Süchtigen und ihnen wieder helfen, eine Perspektive in ihrem Leben zu bekommen. auch geistlich gesehen. Das ist mühsam, das ist der niedere Weg, das ist aber der Weg, den der Sieger gegangen ist. Das ist der Weg des Auferstandenen. Dieser Weg, für andere Menschen und für Gott da zu sein, ist der Weg, den uns Jesus Christus als Auferstandener vorgelebt hat. Und das heißt, die Kraft, die Jesus bekommen hat, um diesen Weg zu gehen, diese Kraft, die gilt auch uns. In dieser Kraft dürfen auch wir diesen Weg gehen. Diese Kraft kann zu uns kommen, wenn wir miteinander irgendwie streiten und wenn wir tierisch auf unserer Meinung pochen und sagen, so ist das und ich habe recht und so weiter, dann kann uns diese Kraft lehren, zu verzichten, nicht immer unsere Meinung um jeden Preis durchzuboxen. Diese Kraft kann uns Liebe schenken für Menschen, wo andere Leute sagen, die sehen komisch aus, die machen komische Dinge, wo andere Leute die Straßenseite wechseln. Genau für diese Menschen schenkt uns die Kraft der Auferstehung Liebe und schenkt uns Annahme. Sie gibt uns Hoffnung in Situationen, die hoffnungslos scheinen. Und diese Kraft der Auferstehung, in der zu leben und den Weg des Siegers zu gehen mit ihm, das ist keine fromme Übung, so nach dem Motto, das fordert jetzt Jesus alles von euch und jetzt müsst ihr das selber machen. Ich gebe euch jetzt ein paar gute Geschichten, ein paar gute Gedanken aus der Osterpredigt und ihr müsst das jetzt in eurem Leben alles umsetzen. Sondern ein Leben in der Kraft der Auferstehung zu führen bedeutet, mit dem Auferstandenen durchs Leben zu gehen. Jesus nachzufolgen heißt, ein Leben mit dem Auferstandenen zu führen. Also ein Leben in der Beziehung zu Gott, wo man die Kraft, die man an andere Menschen auch weitergeben muss, die Liebe, die man an andere Menschen weitergeben muss, auch wieder von Gott bekommt. Und es gibt viele Möglichkeiten in unserem Leben, diese Kraft der Auferstehung zu erleben. Und ich nenne nur mal eine, die auch Paulus nennt, zum Beispiel in Römer 6, Vers 4. Da sagt er, und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Und Paulus spricht hier von einer ganz grundlegenden Erfahrung, nämlich wenn Menschen anfangen, mit Jesus Christus zu leben, wenn sie zum Glauben kommen und wenn sie sich taufen lassen. Das heißt, eine Erfahrung, in der wir merken, Dinge, die vorher wie tot waren, zum Beispiel unsere Beziehung zu Gott, die wird lebendig. Und genau diese Kraft, die wir spüren, wenn unsere Beziehung zu Gott lebendig wird, sagt Paulus, so ist auch die Auferstehungskraft. Das ist die Kraft der Auferstehung. Und das heißt, die Kraft der Auferstehung ist keine Kraft, die hier nicht irgendwie verfügbar oder erlebbar ist. So nach dem Motto, du kannst erst die Auferstehung spüren, wenn du mal tot bist. Sondern jeder, der heute hier sagt, ich möchte mit Jesus Christus leben, der hat die Verheißung von der Bibel, der wird die Kraft der Auferstehung spüren, der wird sie erleben, der wird schon hier merken, dass das stimmt, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Und genau weil das so ist, weil wir das hier schon erfahren können, weil es eine Realität ist, eine Wirklichkeit, deshalb fällt es uns auch leichter, wenn wir einmal unsere letzte Wegstrecke gehen, darauf zu vertrauen, dass wir dann von Jesus auch auferweckt werden. Aber das Umgekehrte gilt genauso. Wenn ich hier in diesem Leben überhaupt keine Erfahrung mache, dass es einen Neubeginn gibt, wenn ich keine Erfahrung mache, dass Vergebung meiner Schuld möglich ist, dass ein Neuanfang möglich ist in meinem Leben durch Gott, dann fällt es mir auch schwerer zu vertrauen, dass am Ende meines Lebens irgendwann einmal Gott einen Neuanfang in meinem Leben tun wird. Und deshalb gilt Ihnen heute Morgen diese Einladung des Auferstandenen, ihm zu begegnen. Diese Beziehung, diese Begegnung mit dem Auferstandenen einmal zu suchen und zu sagen, wenn es dich wirklich gibt, wenn das stimmt, was die Bibel über dich sagt, an Karfreitag, an Ostern, dann bin ich bereit, das einfach einmal auszuprobieren. Ich meine, viel schief gehen kann nicht. Ja? Einfach die Offenheit zu haben, so wie der junge Mann hier, ja, vor der Telefonzelle zu sagen, okay, jetzt ist noch dunkel, ich suche nicht länger nach dem Lichtschalter, den es sowieso nicht gibt, sondern Ich gehe einfach mal den Schritt rein. Ich lasse mich auf die Begegnung mit Gott ein. Jesus ist auferweckt worden. Deshalb werden wir auch mit Jesus auferstehen. Und Jesus ist auferweckt worden und deshalb können wir auch in der Kraft seiner Auferstehung leben. Und ich möchte jetzt, dass wir gemeinsam aufstehen und dass wir dafür beten. Beten dafür, dass wenn wir Zweifel haben, dass Gott uns begegnet. Beten dafür, dass wenn wir noch nicht dem Auferstandenen begegnet sind, dass wir das jetzt tun, dass Jesus uns begegnet. Wenn das stimmt, dass die Bibel sagt, das Evangelium ist Kraft Gottes, ist eine Möglichkeit, Gott zu erfahren, dann wollen wir das von Gott jetzt erbeten, in diesem Moment, dass Gott uns begegnet. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann bitten wir darum, dass jetzt Leute gestärkt werden, in der Kraft der Auferstehung zu leben und den Weg des Dienstes zu gehen. Wir beten. Allmächtiger Vater, wir stehen vor dir und wir sind angewiesen auf dein Reden. Wir sind angewiesen darauf, nicht nur über dein Wort nachzudenken, nicht nur Geschichten von Ostern zu hören, sondern wir sind darauf angewiesen, dass du uns begegnest. Und du hast es versprochen, wer dich von ganzem Herzen sucht, Vater, von dem wirst du dich finden lassen. Und das ist etwas, was wir jetzt in Anspruch nehmen, wenn wir hier stehen und wenn wir an diesem Ostermorgen daran denken wollen und das wirklich erleben wollen, dass du lebst. Jesus, wir bitten dich, dass du als der Auferstandene jetzt zu uns kommst und jedem das gibt, was er braucht in seiner Situation. Wenn wir zweifeln, dann begegne uns, dass unsere Zweifel ausgeräumt werden, weil wir mit dir selbst eine Begegnung haben. Wenn wir uns noch nicht sicher sind, ob wir mit dir leben, dann gib uns den Mut, mit dir zu leben. Gib uns den Mut, uns auf die Seite des Siegers zu stellen. Und wenn wir mit dir leben, dann mach uns bereit, den gleichen Weg zu gehen, den du gegangen bist. Ein Leben für andere zu leben, ganz radikal. Ein Leben, das anderen Menschen dient und das dir die Ehre gibt. Und Vater, so bitten wir dich, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns berührst und dass du bei uns bist. Amen. Amen.